sagte dann irgendwann, hier ziehe ich nicht ein. Wunderbar, warum nicht? Ja, weil ihr könnt das gar nicht überschauen.
Willkommen zu Chaos im Kopf, dein FASD-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Wermenkhausen. Hier gibt es Geschichten von direkt oder indirekt Betroffenen und Informationen, die nützen, um gelassener mit FASD zu leben. In dieser Folge habe ich einen Gast, der zum zweiten Mal da ist. Der langjährig erfahrene Diplom-Sozialarbeiter hat in verschiedenen Settings der Jugendhilfe speziell mit FASD-Betroffenen gearbeitet. Heute sprechen wir über das, was ihm am meisten am Herzen liegt, jedenfalls im Bereich von beruflichen Tätigkeiten. Ich begrüße Ralf Neier.
Hallo Wolfgang, schön wieder hier zu sein.
Ja, danke. Was ist es denn, wofür dein Herz am meisten schlägt?
Das ist eine große Beschreibung, die du da lieferst. Aber das, was mir am Herzen liegt, ist die Situation, die wir im Bereich FASD der Aufnahmeanfragen haben. Das war schon damals im Moldatuswerk so, dass wir im Jahr ca. 100 bis 120 Aufnahmeanfragen für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene hatten. Und gleichermaßen erlebe ich das gerade auch im Vinzenzwerk, dass sich die Zahlen in keinster Weise unterscheiden. Wir haben Wochen, da haben wir 3, 4 Aufnahmeanfragen. Mhm. Bin mit Kollegen von Jugendämtern, mit Vormündern, Pflegefamilien im Kontakt. Können Sie mir nicht noch einen Tipp geben, wo wir hin können mit den Kindern, die Wohngruppen, die ich berate? Da ist das nicht anders. Das heißt, wir haben viel zu wenig Plätze im Bereich der Jugendhilfe. Das ist das eine, eine massive Unterrepräsentation. Weil bei 100 Aufnahmeanfragen bei uns als Beispiel, wir haben die 7 Plätze in der Intensivwohngruppe Moritzburg bei uns und noch einige eingestreute Plätze in den anderen Wohngruppen. Das funktioniert auch soweit ganz gut, aber in der Summe sind es vielleicht 15 Plätze innerhalb unserer Einrichtung, die wir haben. Das heißt, man hat eine Chance von irgendwo 15% so einen Platz zu kriegen für das eigene Kind. Das ist natürlich dramatisch und eine Luxusversion für uns, wenn ich das so salopp sage, aber für die Betroffenen ist das natürlich einfach eine völlige Unterversorgung. Mhm. Und wir sind hier im Münsterland, im Ruhrgebiet, einfach noch gut aufgestellt. Das muss man auch dazu sagen. Es gibt Bereiche in Deutschland, da gibt es eben nahezu gar keine Wohngruppen, die sich darauf spezialisiert haben. Und das ist so der Teil, wo ich mir Entwicklung wünsche, wo Jugendhilfeträger bitte sich auf den Weg machen und gucken, wie können sie da entsprechende Angebote schaffen. Ja, Herzblut, Herzschmerz merke ich an der Stelle, wenn ich in die Biografien der Kinder gucke, die wir in der Aufnahmeanfrage haben. Es gibt schon einen Fachbegriff, Drehtürkinder, wo Kinder zum Teil 10, 15 verschiedene Lebensmittelpunkte haben in kürzester Zeit. Persönlich kennengelernt habe ich ein Mädchen, das innerhalb von 7 Jahren 14 verschiedene Lebensmittelpunkte hatte, wo Jugendhilfe eigentlich gänzlich versagt hat und wo wir dann eben, ja, ganz platt gesagt, Kinder produzieren, die dann zu Systemspringern werden, was ich im Ergebnis als ein relativ gesundes Verhalten einschätze. Aber ich sehe uns da in der Pflicht, dass wir uns anders aufstellen, dass wir entsprechende Angebote entwickeln, vorhalten und ja nicht nur in der Arbeit unmittelbar mit den Betroffenen von den eingetretenen Pfaden abweichen, sondern auch im Aufbau dieser Wohngruppen nicht die eingetretenen Pfade nutzen können. Weil genauso da brauchen wir eine andere Haltung, da brauchen wir ein anderes Verständnis, vor allen Dingen auf Leitungsebene der Einrichtungen, da brauchen wir auch Investitionen, wo Einrichtungen erstmal in Vorleistung treten müssen, um dann auf den Weg zu kommen. Das ist so der Teil, ja, da würde ich ganz gerne heute mit dir drüber ins Gespräch kommen. Wie können denn Strategien da aussehen?
Ja, auf alle Fälle. Wir haben ja in unserer ersten gemeinsamen Episode, das war Chaos im Kopf C06, jeder Tag ist Mittwoch, da haben wir ja über deine Erfahrungen mit in unterschiedlichsten Wohngruppen-Settings von Familienanaloger zu Intensivwohngruppen zu Wohnformen für Erwachsene mit FASD gesprochen. Vielleicht kannst du da noch mal ein paar Punkte wiederholen, die da wichtig sind, wenn es darum geht, um Wohngruppen speziell für FSD-Betroffene aufzubauen.
Ja, gerne. Macht auch, glaube ich, Sinn. Ohne zu wissen, haben wir damals aus heutiger Betrachtung einen, ich glaube, relativ idealtypischen Prozess durchmachen können. Das heißt, wir sind als familienanaloges System gewachsen, in die Rollen reingewachsen. Wir hatten 4 Kinder seinerzeit, die bei uns gelebt haben. Ein Mädchen davon, die Janine, eben mit FASD. Ja, durch die familiäre Umstellung damals bei uns in der Familie, oder was heißt Umstellung? Meine Frau ist schwanger geworden, Gott sei Dank, und unser Sohn ist zur Welt gekommen. Das heißt, wir mussten uns im Rahmen der Familienwohngruppe schon vom Team her verändern. Das Team hat Zuwachs bekommen, wir haben unsere Personaldecke vergrößern können. Durch den Prozess mit einem Kleinstkind und 4 pubertierenden Kindern sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass wir in der Form nicht mehr leben wollten, konnten, weil wir nicht mehr allen Ansprüchen der Kinder und unseren eigenen familiären Ansprüchen gerecht werden konnten, so dass meine Frau und ich ausgezogen sind mit unserem Sohn. Und die Folge war dann, dass wir dort ein Team aufgebaut haben aus schon einem bestehenden Kleinteam mit 2 Kolleginnen und darüber ganz, ganz langsam wachsen konnten und auch in unseren Aufgaben wachsen konnten. Und wir hatten den großen Rückhalt, dass wir 4 Kinder hatten, die diese Struktur der Wohngruppe schon verinnerlicht hatten und die uns massiv unterstützt haben in der Weiterentwicklung, weil es viel leichter ist, in so einem vertrauensvollen System oder so ein vertrauensvolles System als Basis, als Fundament zu nutzen, um das eben weiterzuentwickeln. So konnten wir nach und nach eben das Team zum Hof Seggert aufbauen. Eine ähnliche Erfahrung mit so einem fast idealtypischen Prozess habe ich jetzt auch im Vinzenzwerk gemacht, wo aus einem bestehenden Team mit einem bestehenden Team, oder zumindest mit Teilen daraus, das neue Konzept aufgebaut werden konnte. Das war eine erhebliche Erleichterung. An den anderen Stellen, wo ich beratend tätig bin, habe ich oft erlebt, dass Teams 2 Jahre gebraucht haben, um überhaupt einen Fuß an den Boden zu bekommen, dass viel Scheitern passiert ist auf der Ebene der Mitarbeiter und auch auf der Ebene der Kinder, weil die Tragweite der Symptomatik und der Umgehensweise damit, der anderen Umgehensweise damit, einfach gar nicht klar war. Die Menschen sind da ins kalte Wasser gesprungen, geschubst worden, wie das so ist in der Jugendhilfe. Hier sind schon mal 3 Kinder, hier sind schon mal ein paar Mitarbeiter, da ist auch eine schöne Immobilie, fangt schon mal an zu arbeiten. Und das ist so der Teil, der ist bei FASD aus meiner Sicht fast fahrlässig, wenn man da so rangeht. Man verheizt wirklich Menschen. Und das war auch bitter mit anzusehen.
Ja, kannst du vielleicht noch mal 2, 3 Punkte nennen aus deiner Erfahrung, was so die Besonderheiten im Umgang mit FASD-Betroffenen ist im Vergleich zu anderen Wohngruppen?
Deine Vokabel der pädagogischen Demütigung, die begleitet mich, seitdem wir uns getroffen haben, die finde ich auch sehr treffend. Das höre ich auch immer wieder. Ich hatte nur nicht so ein schönes Wort dafür in den Fortbildungen mit Pflegeeltern, aber auch mit Kollegen in Wohngruppen, die sagen, boah Mensch, alles, was wir so kennen aus unserem pädagogischen Alltag, funktioniert plötzlich nicht mehr. Das heißt, wir fahren mit unseren Strategien, die an vielen Stellen hilfreich und gut sind, bei FASD völlig vor die Wand. Wir haben aber keine anderen Erklärungsmuster und auch keine Strategien. Und dieser Teil, diese Haltung, die wir dort verändern müssen, die braucht einfach Zeit. Das können wir nicht innerhalb von einer Fortbildung verändern. Das ist, ja, wir müssen andere Strategien entwickeln. Wir müssen unseren Blick schärfen für die Problematik FASD. Das ist eine andere Herausforderung. Wir wissen morgens nicht, welcher Teil der Festplatte mitstartet und welcher Teil der Festplatte gelöscht ist. Das heißt, wir müssen uns jeden Morgen wieder neu einschießen und trotzdem brauchen wir Rituale und dann funktionieren Sachen plötzlich total gut eine Zeit lang und dann geht wieder gar nichts mehr. Das heißt, diese Flexibilität, die wir beruflich an den Tag legen müssen, ist eine ganz, ganz andere. Und wir brauchen das Wissen, dass das nicht passiert, um uns zu ärgern. Weil auch da in den Wohngruppen erlebe ich ganz oft einfach Frust. richtig Frust, Ohnmacht. Und wir müssen die Menschen darauf vorbereiten, dass das genau auf sie zukommen wird, dieses Gefühl von Ohnmacht. Und wie kommen sie da wieder raus? Das ist, ich möchte fast sagen, traumapädagogische Arbeit mit Kollegen, die da festgefahren sind und die jahrelange Erfahrung haben und plötzlich merken, all das geht nicht mehr. Auf was kann ich mich denn jetzt hier noch verlassen? Und das bedarf der Begleitung, der Supervision, Beratung, aber eben auch einer ganz, ganz guten Vorbereitung. Das ist, muss da einfließen. Ansonsten, ja, das, was ich da erlebt habe, sind wirklich Kollegen, die da in Burnout gegangen sind, Kinder, die die Gruppe wieder verlassen mussten und die wirklich scheitern. Und das muss ja nicht sein, wenn wir den Prozess anders steuern.
Ja, ich denke, die emotionalen Anforderungen an alle Beteiligten sind besonders hoch, ne? Also wenn man mal so richtig angepöbelt wird oder handgreiflich auch angegangen wird, da ist erstmal mit umzugehen, ne?
Ja, genau. Und, also das ist genau, wie du sagst. Und auch das Verständnis zu wecken dafür, Paul Watzlawick hat mal gesagt, jedes Verhalten ist Kommunikation. Und genau dieser Anteil, die du gerade benennst, die passieren uns ja mit Menschen mit FASD im Alltag. Sie kommunizieren auf einer Ebene, wir bringen da eine Deutung rein, wir projizieren das aber auf die Beziehungsebene zwischen ihnen und uns. Vielleicht ist es aber auch nur die Botschaft, ich kann gerade nicht mehr weiter. Und genau das sind die Prozesse, die wir als Begleiter lernen müssen, damit wir nicht in diesen Ohnmachtsteil reinkommen und nicht in diese, ja, es frisst schon auf, wenn man da sich da immer persönlich drauf einlässt. Und das sind nun mal einfach Kinder, die in aller Regel auch maximal unterversorgt sind. Das heißt, die haben auch berechtigte Ansprüche an uns und dürfen das auch erwarten von uns als Profis, dass wir da gucken, wie können wir sie besser verstehen. Und darum geht's.
Okay, jetzt haben wir schon ein paar Elemente gehört, die dann wichtig sind in so einem Wohngruppensetting. Und du bist dabei, Wohngruppen aufzubauen, zu begleiten, zu beraten. Und ja, wenn wir mal vorne anfangen, welche Elemente sind denn da noch wichtig? Also sowas wie Vorlauf und Finanzierung und so weiter. Welche Zutaten brauchen wir?
Eine Schwierigkeit ist, die richtige Mischung aus Platzzahl und Personenzahl an den Start zu kriegen. Das heißt, wir haben damals auf dem Hof Seggert und auch jetzt in der Moritzburg mindestens 8 volle Stellen zur Verfügung. Das bedeutet, dass wir immer zu dritt innerhalb der Woche mindestens im Dienst sein können und an den Wochenenden zu zweit. Also das finde ich erstmal eine ganz notwendige, unerlässliche personelle Voraussetzung. Das lässt sich aber nur schwer kostentechnisch darstellen, wenn ich nur 5 Plätze habe. Das heißt, meine Erfahrung ist, 7 Plätze, dann ist das auch in einem Tagessatz finanziell darstellbar. Es geht natürlich darunter, das gibt es auch, aber wenn wir hoffen, dass wir mehr Angebote etablieren wollen, dann sind diese 7 Plätze in Nordrhein-Westfalen, dürfen intensivpädagogische Angebote auch nur 7 Plätze haben. Das heißt, wenn wir diese 7 Plätze haben, dann haben wir einen Personalschlüssel von 0,9 Kinder im Prinzip für einen Mitarbeiter. So, dann haben wir diese ungefähr 8 vollen Stellen, die wir dort gebrauchen. Im Einzelfall, das war auch in allen Wohngruppen so, brauchen einzelne Kinder auch nochmal zusätzlich über diesen Personalschlüssel hinaus das Parallelgehirn, was damit eben nicht aufgefangen werden kann. Das haben wir auch immer wieder in allen Wohngruppen, dass da nochmal zusätzliche Ressourcen eingekauft werden müssen. Das zweite ist, wie platziere ich die Immobilie? Das ist gar nicht so leicht. Also zum einen eine ordentliche Lage zu finden, weil so ein intensivpädagogisches Konzept in einem guten Wohnumfeld, da hat man eine Menge Kontakte zu den Nachbarn, zu den Unmittelbaren. Das stellt man leider immer wieder fest. Das heißt, so eine Risikoabwägung, wo kann das sein? Das muss man eben auch vorher machen. Wie kann man so eine Nachbarschaft wie kann man darauf positiv einwirken, dass das auch gelingt, dass das getragen wird weil zugegebenermaßen möchte ich in meiner Nachbarschaft, so sehr ich die Arbeit schätze, aber ich freue mich auch, wenn ich da wegfahren kann und Erholungsorte habe. Und ein intensivpädagogisches Konzept im Nachbarsgarten wäre jetzt nicht unbedingt mein bevorzugter Lebensmittelpunkt, weil ich auch weiß, was das bedeutet bei allem sozialen Engagement, das ich habe. Aber ich würde mir den Platz definitiv nicht suchen wollen. Wenn es dann kommt, ist das so.
Braucht man natürlich auch einen Träger, der das auch so sieht und mitmacht.
Absolut. Und auch eine Immobilie, die das hergibt. Wir sind gerade auf der Suche für eine neue Wohngruppe und das ist gar nicht so leicht, da auch was Entsprechendes zu finden. Das Zweite ist, dass man auch ein Haus gebraucht. Wenn wir über FASD reden, müssen wir auch immer über Schutzkonzepte nachdenken. Wir haben mit Menschen zu tun, die die eigenen Grenzen nicht besonders gut einhalten können und auch die Grenzen von anderen Menschen nicht besonders gut einhalten können. Das heißt, wir müssen auch Kontrolle, wohlwollende Kontrolle ausüben können im Gruppenalltag. Das heißt, wir müssen viele Sachen einsehen können, damit da eben nicht Dinge passieren, wo am Ende alle sagen, boah, da hätten wir aber drauf achten müssen. Wenn das alleine von den räumlichen Voraussetzungen her schon nicht gut funktionieren kann, dann ist das ja einfach ein großes Gefahrenpotenzial für Mitarbeiter und Betroffene, weil wenn dann in der Wohngruppe plötzlich Übergriffe passieren, vielleicht auch noch im Bereich Sexualität, dann brennt einfach ganz schnell der Baum und dann fangen alle an, panisch zu reagieren. Ja, und da kann man im Vorfeld schon, muss man im Vorfeld schon gucken, ist das eine Immobilie, die wirklich geeignet ist. Berate eine Wohngruppe, die haben ein Haus, super schönes Haus, will ich sofort einziehen. Altbau, Sandstein, tolle große Räume, altes Treppenhaus, Massivholzböden, wunderbar. Über 3 Etagen, jede Menge Erker. Und eigentlich ist die Sicherheit der Kinder dort nicht zu gewährleisten, weil man das einfach nicht mitbekommt, wenn man unten ist, durch diese hohen Decken, durch die hohen, also man, das kriegt man einfach nicht mit, was oben passiert, ob die Kinder sich da hochschleichen, auch wenn man nachts im Bereitschaftszimmer schläft und da sind 2 Etagen zwischen, das, also ist einfach, Schutz ist da nicht möglich und trotzdem müssen die das irgendwie umsetzen und funktional machen. Und man kommt da ganz schnell an Grenzen, weil dann auch mit der Bewilligungsbehörde oder der Aufsichtsbehörde des Landschaftsverbandes, die sagen natürlich, ihr dürft auch keine Kameras da einsetzen und bestimmte Sicherungs-, alles nachvollziehbar. Aber da muss man halt gucken, wie kann das denn funktionieren und welche Herausforderungen braucht so eine Immobilie, damit das wirklich auch inhaltlich umsetzbar ist. Und eigentlich fehlt so ein Raumkonzept dafür, dass man sagt, Mensch, eigentlich müssen wir die Häuser dafür bauen, die ja überschaubar sind. Letztlich auch für die Betroffenen überschaubar sind, auch im positiven Sinne überschaubar sind.
Wir schlittern so ein bisschen zwischen gerade Wohnform und Raum und so einem pädagogischen Konzepten hin und her. Vielleicht können wir noch mal ein bisschen mehr auf das pädagogische Konzept. Ja. Also einerseits Überschaubarkeit, aber ich denke, Rückzug ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, gerade für FASD-Betroffene.
Ja, Rückzug, der eigene Schutzraum, reizarme Umgebung in den Kinderzimmern, möglichst in Partizipation mit den Kindern das auch umzusetzen. Verschließbare Zimmer, das ist einfach notwendig. Wir haben die Erfahrung gemacht, je größer die Räume sind, desto schwieriger ist das, sich geborgen zu fühlen. Also das waren so Anleihen aus der Traumapädagogik, sichere Orte in den Kinderzimmern auch nochmal zu schaffen, die so einen Burgcharakter haben oder Zelte damit reinzustellen, dass die einfach so Rückzugsorte haben, wo sie sich erstmal eng aufgehoben fühlen. So kleine Zelte von beispielsweise IKEA, da gibt es auch noch andere Hersteller, die das auch machen. Also Höhlen im Prinzip zu bieten, wo die sich zurückziehen können. Ich weiß von einer Wohngruppe, die kleine Fenster eingebaut haben in die Türen, sodass da man auch mal eben schnell reingucken kann, dass in diesen Höhlen nichts passiert. Da braucht man ganz klare Absprachen zu, auch wer darf wann in welches Zimmer rein und. Badezimmer, also die ganzen sensiblen Flächen auch mit zu betrachten. Als wir damals den Hof Seggert beziehen wollten, In einer der ersten Ortsbesichtigungen war Janine dabei und sagte dann irgendwann: Hier ziehe ich nicht ein. Alles fast fertig und eine Bewohnerin sagt: Hier ziehe ich nicht ein. Wunderbar, warum nicht? Ja, weil ihr könnt das gar nicht überschauen. Also sie hat es wirklich damals auf den Punkt gebracht. Sie hat den Schlaftrakt gesehen und hat gesagt: Ihr habt doch überhaupt keine Chance von eurem Bereitschaftszimmer aus hinten. Sie war am anderen Ende, das war ein relativ langer Weg, mitzukriegen, wenn da jemand in mein Zimmer reinkommen würde nachts. Folge war, dass wir in dem gesamten Hof nachträglich nochmal ein Alarmsystem eingebaut haben. Das heißt, jedes Kind hatte im eigenen Zimmer einen Alarmknopf, den es drücken konnte in einer Notsituation. Und wir haben dann eine Info bekommen im Bereitschaftszimmer und im Büro. Und auch solche Sachen muss man mitbedenken. Man muss mitbedenken, dass man solche Sachen schulen muss mit den Kindern, weil wir nach einem guten Jahr eine Auswertung festgestellt hatten, dass wir nie einen Fehlalarm hatten. Wir haben aber auch festgestellt, dass wir nie einen Alarm hatten, obwohl wir Situationen hatten, wo es einen Alarm hätte geben dürfen, sollen, müssen von den Kindern. Die sind aber auch da FAS-klassisch nicht ins Handeln gekommen. Das heißt, wir mussten anfangen, mit den Kindern auch solche Situationen wirklich einzuüben. Wie mache ich mich bemerkbar, wenn mir etwas passiert, das ich nicht möchte? So. Also ganz viele Prozesse, die man auch immer wieder trainieren muss, wo man nicht sagen kann, das erklären wir denen einmal, dann ist gut. Sondern das war immer wieder Thema im Gruppenplenum, im Alltag mit den Kindern, in regelmäßigen Abständen auch zu gucken, wie kann das funktionieren, wie funktioniert Schutz? So.
Ja, wir haben jetzt viel von den Bedürfnissen der FASD-Betroffenen gehört, die man auch allein baulich berücksichtigen muss und natürlich in den pädagogischen Konzepten. Wie findet man denn das passende Team? Wie bereitet man die vor? Mit welchem Zeitrahmen rechnen wir denn da gerade? Also auch im Vorlauf und so weiter.
Die Erfahrung oder meine Erfahrungen zeigen mir sehr deutlich, dass es am leichtesten ist, ein bestehendes Team mitzunehmen und zu sagen: Mensch, habt ihr nicht Lust, euch auf FASD zu stürzen? Und dann hat man schon mal eine vertrauensvolle gemeinsame Ebene entwickelt über hoffentlich einige Jahre und hat eben so ein Kern an Menschen, die schon mal zusammengearbeitet haben, die sich an vielen Stellen schon aufeinander verlassen kann. Und da muss man dann, finde ich, nach und nach eben gucken, wie kriege ich das Thema FASD oder Autismus, Trauma, diese Mischung im Prinzip auch fachlich institutionalisiert in diesem Team, dass man die Leute frühzeitig auf Fortbildung schickt, Weiterbildung schickt und letztlich auf das Thema nochmal vorbereitet. Was sind so die Stolpersteine zum Thema FAS? Ganz explizit bei den anderen beiden Diagnosen ist das nicht ganz so gravierend. Das sind auch Herausforderungen, aber das, was FASD ausmacht, ist ja oft dieses Spalten, was hier nachgesagt wird, was andere Ursachen hat. Da würde ich jetzt ungern nochmal einsteigen. Da muss aber ein Team darauf vorbereitet werden und das ist einfach ein großer Vorteil, wenn man schon mal vier, fünf Kollegen hat, die in anderer Form bereits zusammenarbeiten und wenn man so eine Struktur langsam eben verändern kann und die dann auch mit ihren Aufgaben wachsen können. Das, was mir in den FASD-Teams immer wieder auffällt, dass da ja, Persönlichkeiten sitzen. Das ist in den Coachings immer wieder eine Moderationsherausforderung, weil da sind ganz viele Menschen, die was zu sagen haben, aus ganz unterschiedlichen Positionen heraus und in Teilen auch, ich sag das mal ein bisschen salopp, schräge Vögel dabei. Ich schätze das sehr. Aber die unter einen Hut zu kriegen und die immer wieder auch ins Gespräch zu kriegen, ja, das erfordert viel Offenheit. Deswegen bin ich ein absoluter Verfechter davon, dass die auch von Anfang an Supervision benötigen, um genau diese, die Stärken, die sie alle mitbringen, auch deutlich zu machen und immer wieder die Stärken in den Vordergrund zu stellen, dass das so eine Teamphilosophie sein muss, weil genau das brauchen sie auch für die Arbeit mit den Betroffenen. Wir haben da auch sehr exotische Verhaltensweisen bei den Kindern, die wir erleben, mit denen wir umgehen müssen. Und je mehr uns das gelingt, die Stärken in den Vordergrund zu stellen, desto besser gelingt uns das auch in unserer Arbeit, erfolgreich zu sein. Insofern.
Ja, die betroffenen Kinder, Jugendlichen brauchen das ja auch insbesondere.
Absolut. Ne?
Also
ja.
Eben auf die Stärken zu konzentrieren. Also
ja, das ist das Einzige, was.
Defizitorientierung, die gibt schon genug, ne?
Die gibt es genug.
Schule und so weiter.
Ja. Ja. Bin ich völlig bei dir. Das kriegen die auch viel zu stark mit. Deswegen. Aber wichtige Voraussetzung ist eben, dass das Team auch mit sich selber genauso umgeht und auf die Stärken guckt und guckt, wie kriegen wir mit unseren gemeinsamen Stärken das Optimum für die Kinder hin. Und gerade in Zeiten von Personalmangel, Fachpersonalmangel, ist das natürlich eine große Herausforderung, dann auch entsprechende Teams zusammenzustellen, die sich dieser Herausforderung stellen wollen. Schöner Satz von einer lieben Kollegin von mir, liebe Grüße an Nina, wenn sie es hört, die nach einem halben Jahr gesagt hat, wenn man FASD-IBI verstanden hat, macht das richtig Spaß. Und das ist für mich so symptomatisch. Ja, wenn man sich darauf einlassen kann, dann macht das irgendwann auch Spaß, weil es auch von anderen Zwängen ein bisschen befreit. Also von anderen Zwängen. Hilfeplanung ist nicht mehr unbedingt auf so ein halbes Jahr so wichtig, sondern wir leben mehr im Hier und Jetzt und können viel mehr für das alltägliche Gutgehen tun, als wir das bei vielen anderen Jugendlichen. Da haben wir immer viele Ziele im Kopf. Der Teil gerät so ein bisschen ins Hintertreffen bei FASD. Aber das müssen die Menschen erfahren, dass das nicht im klassischen Sinne die Arbeit in Intensivwohngruppen ist, wie man sich das oft so vorstellt. Wir haben natürlich mit vielen auch Impulsausbrüchen zu tun, völlig klar. Aber auf dem Hof Seggart war das eine Fleißarbeit, eine Laufarbeit, weil wir diese wohlwollende Kontrolle, von der ich so gerne spreche, heißt, dass wir uns viel bewegen müssen. Also die Kollegen, die so einen Schrittzähler an der Hand hatten, die hatten ihre 10.000 Schritte in der Arbeit immer relativ schnell voll. Und dazu muss man eine Bereitschaft haben, sich eben auf das System einzulassen mit all seinen Vor- und Nachteilen und das für sich auch gut zu prüfen. So. Ich habe auch Kollegen erlebt, die gesagt haben, das ist aber nichts für meinen Ansatz von Pädagogik, da bin ich nicht. Und ich finde das sehr professionell, fand das sehr professionell von denen, die sich dann auch wieder zurückgezogen haben. Das muss man einkalkulieren. Das braucht eine Erprobungsphase, das braucht eine Toleranz von allen, aber auch eben ganz viel mitnehmen. Wir können nicht erwarten, dass die das alle schon können, sondern die brauchen immer wieder jemanden zur Seite, der nochmal sagt, okay, komm, hier ist nochmal meine FASD-Brille, ich leihe die dir mal aus, setz die mal auf, guck mal dadurch. Das ist ja der Teil täglich grüßt das Murmeltier, den wir auch leisten müssen für die Kollegen, die wir da eben neu in dieses Thema einarbeiten wollen. So. Genauso viel Geduld, wie wir die mit den Kindern haben, brauchen wir da auch.
Okay, das war jetzt ein ganz schöner Ritt auch durch Konzeption von FASD-Wohngruppen. Da haben wir bestimmt auch schon 10.000 Schritte jetzt zusammen. Zu meiner Schlussfrage, die heute ein bisschen anders ist. Also eine Wunschfee erscheint und dir wird ein Wunsch in Erfüllung gehen. Welcher ist das?
Noch zu Zeiten im Oladuswerk habe ich gesagt, die Wohngruppe Süd, ich hätte die gerne auf Bali. Bali hat den Vorteil, dass, Vorteil in Anführungsstriche bitte, liebe Zuhörer, dass es keine Arbeitsrechtsrahmenbedingungen gibt. Und das wäre der gute Vorteil, dass wir jeder Tag ist Mittwoch wirklich leben könnten. Und wir müssen deswegen kein Arbeitsrecht einschränken, sondern dass wir wirklich alle Ressourcen umsetzen können, die uns so zur Verfügung stehen. Und für die Betroffenen wäre es halt gut, wenn es Wochenende nicht gäbe, Urlaube nicht gäbe, sondern wir das alles immer schön gleichmäßig durchlaufen lassen könnten. Und so diese Arbeitsbedingungen mal irgendwie zu haben, also so eine Insel zu haben, wo wir das faszinierende Paradies, nenne ich es mal, aufbauen könnten. Ja. Das haben wir nicht, aber du hast mich nach einem Wunsch gefragt, nach meinem Traum gefragt und raus aus dieser Gesellschaft, die FASD so behindert macht. Also wir tun da viel für, dass die Menschen behindert sind. Das ist aber ein ganzes Stück eben unser Teil und ja, eben einen Platz zu schaffen, wo wir das anders gestalten können, wo die Ressourcen zum Tragen kommen. Von uns und von den Betroffenen.
Okay, danke. Liebe Hörerin, lieber Hörer, Links und weitere Infos findest du in den Shownotes zu dieser Episode. Chaos im Kopf, ein Wort.info / C11. Chaos im Kopf.info / C11. C für Chaos im Kopf. Falls du das nicht schon getan hast, trage dich in die E-Mail-Liste ein. Das kannst du direkt unter chaosimkopf.info tun. Danke für deine Aufmerksamkeit und danke an dich, Ralf, für dieses Gespräch. Es war mir eine Freude.
Herzlich gerne. Immer gerne wieder. Es macht einfach Spaß mit dir zusammen.
Ups, jetzt hat die Aufnahme das letzte Tschüss weggeschnitten. Das hole ich jetzt noch nach. Tschüss.